Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rainer Markus Walter und der Gast, der mir heute hier im Studio gegenüber sitzt, ist der geistige Vater einer der populären Krimifiguren der deutschen Buchszene, nämlich dem Kommissar Häberle. Anfang Februar 2013 ist nun passenderweise auch der 13. Fall des schwäbischen Kommissars erschienen. Der nennt sich Grauzone. Damit ist nicht der Rand der Schwäbischen Alb gemeint, aber genau von dort ist er angereist. Herzlich willkommen, Manfred Mobben.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Und freue mich auch, meinen Kommissar Häberle vorstellen zu dürfen.
Herr Bomb, der aktuelle Krimi ist in den Buchhandlungen, Sie selbst auf Lesereise, demnächst auch hier in Ulm. Sagen wir nachher noch was dazu. Hat der Kommissar Häberle jetzt Urlaub und trinkt mit dem Kluftinger im Tannheimer Tal ein Weizenbier?
Nein, das glaube ich nicht. Der Kommissar August Häberle hat ja auch ein ganz anderes Zuständigkeitsgebiet. Er reist zwar dieses Mal ins Tannheimer Tal, um dort einigen dubiosen Figuren auf die Finger zu schauen. Aber er macht jetzt keinen Urlaub. Im Gegenteil, er ist bereits wieder am neuen Fall dran. So viel darf ich schon verraten.
Das heißt, Sie sind tatsächlich wahrscheinlich nicht nur im Geiste schon wieder am Schreiben, oder?
Nicht nur im Geiste, nein. Ich sitze schon wieder da und schreibe für den nächsten Krimi, der dann im nächsten Jahr erscheinen wird. Und ich bin schon so weit, dass ich sagen kann, es wird wahrscheinlich wieder bis zum Februar nächstes Jahr klappen.
Okay. Wir werden uns heute ausführlich natürlich auch über den aktuellen 13. Fall unterhalten. Sie haben auch versprochen, dass Sie uns zum Schluss noch ein bisschen was daraus vorlesen. Da freue ich mich auch drauf. Ich möchte aber ganz gern auch mit unserem Autor heute über seine Vergangenheit, seine Anfänge und die Entwicklung reden, wie es eigentlich dazu kam, dass er den Kommissar Häberle erfunden hat. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute bei uns zu Gast in der Plattform ist Manfred Bomb, Autor der Kommissar Häberle-Reihe. Herr Bomb, Sie sind 1951 ins Nachkriegsdeutschland hineingeboren, am Rand der Schwäbischen Alb, in Geislingen an der Steig,
ja? Ja, genau gesagt, in Aibach. Ich lege da immer ganz großen Wert drauf. Ich bin tatsächlich in diesem kleinen Ort Aibach geboren, unterm Himmelsfelsen, der ja später noch in einem Krimi eine Rolle gespielt hat. Und Aibach ist ein Stadtbezirk, also heute ein Stadtbezirk von Geislingen an der Steige.
War das eine wohlbehütete Kindheit?
Ja, so, das kann man schon sagen. Das war in diesem beschaulichen Dörfchen, kleines Dorf zum Aufwachsen, war wirklich, man kann sagen, sehr behütete Kindheit. Und ich bin ja dann anschließend nach Geislingen in die Schule gegangen, bin also dann relativ bald aus dem Dorf herausgekommen.
Mhm. Können Sie sich nicht daran erinnern, wann Sie das erste Mal nach Ulm gekommen sind, weil es ja die große Stadt in der Nähe war?
Nach Ulm bin ich relativ oft gekommen, weil meine Großeltern aus Lohnsee, genauer gesagt aus Halshausen, waren. Und da ist man doch relativ häufig nach Ulm gefahren zum Einkaufen damals. War ja für unsere Verhältnisse große Stadt damals und gab auch große Möglichkeiten zum Einkaufen. Aber wann das genau war, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Lang her ist auf jeden Fall. Lang her. Sie sagen, der Wunschtraum, einen Krimi zu schreiben, war ein Kindheitstraum.
Ja, das fing sicherlich so mit 11 oder mit 12 Jahren fing das an. Zurückzuführen wahrscheinlich darauf, dass meine Eltern als eine der ersten damals in unserer Straße durch einen glücklichen Umstand schon einen Fernseher hatten. Und ich dann so als Bub so heimlich mir den einen oder anderen Krimi angeschaut habe.
Heimlich?
Heimlich, auf Freitagabend um 21 Uhr, wenn der Vater in der Singstunde war. Und wenn ich mir dann überlege, dass diese Krimis ja später wieder im Fernsehen wiederholt wurden, also Stahlnetz zum Beispiel, da muss ich sagen, ich konnte zwar als Kind damals, nachdem ich sowas angeschaut habe, nur schlecht einschlafen, aber wenn ich das heute so anschaue, wie das damals, was damals in den Krimis gezeigt wurde, das könnte man heute praktisch in der Kinderstunde zeigen.
Ja, da hat sich schon einiges getan, ne?
Ja, und dann fing das an. Also dann stieg in mir so das Bedürfnis, auch spannende Geschichten schreiben zu wollen. Und dann habe ich da angefangen, so die ersten spannenden Geschichten ins Schulheft zu schreiben. Da gibt es eines dieser Schulhefte, gibt es sogar noch. Und ich habe das dann zum Leidwesen der Lehrer und natürlich auch meiner Eltern gemacht. Das hat mich dann meist mehr fasziniert als Mathematik beispielsweise.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich vielleicht 12, 13. So fing das dann langsam an. Später dann dann auch in der Schülerzeitung habe ich dann Fortsetzungskrimis geschrieben. Da gab es dann einen Deutschlehrer, der das dann auch forciert hat, der gesagt hat, ah ja, wenn der Junge da begeistert Geschichten schreibt, dann soll er das mal in der Schülerzeitung machen. Da, und da ist dann meine allererste Geschichte erschienen.
Haben Sie da auch schon irgendeine der Figuren erfunden, die heute ab und zu noch umgeistert?
Nein, das waren reine fiktive Personen. Okay. Allerdings hat das Ganze in der behüteten Dorfgemeinschaft gespielt, so in Wald und Flur.
Ja, das tut's ja jetzt ab und zu auch noch.
Genau, ja. Lege ich großen Wert drauf, die Schönheiten der Schwäbischen Alb und die Umgebung in den Krimi mit reinzupacken.
In den 60er Jahren, das war ja dann Ihre Teenagerzeit, bei meinem Mann darf man ja mal sagen, wann er geboren ist, gell?
Kein Problem.
Ja. Gegen Ende dann ja auch politisch ein ziemlich aufwühlendes Jahrzehnt. Sie waren ja eigentlich im passenden Alter, da war 69 auch bei Ihnen angekommen. Hat sich das dann auch politisch geprägt oder ist das eher an Ihnen vorbeigegangen?
Da war ich noch ein bisschen zu jung. Es ging zwar nicht ganz an mir vorbei, aber dass ich mich selber da aktiv betätigt hätte, das war nicht der Fall.
Aber wahrgenommen?
Wahrgenommen auf jeden Fall. Das war ja diese Zeit, als ich damals in Ulm eine kaufmännische Lehre gemacht habe und habe dann diese ganzen politischen Demos, die es gab, die habe ich hier in Ulm dann durchaus mitgekriegt.
Ah, da waren Sie dann schon in Ulm?
Ja.
Okay.
Das war dann die Zeit, ich wollte eigentlich immer was im Medienbereich machen, wie man heute sagen würde. Also entweder Rundfunk oder Journalist oder irgendwas in diese Richtung. Aber ich habe dann glücklicherweise jemanden getroffen, der mir den Rat gegeben hat, Junge, mach zuerst mal eine gescheite Berufsausbildung. Und das habe ich dann gemacht im Einzelhandel hier in Ulm. Und deswegen kenne ich mich aus. Bloß am Rande die Geschichte, der Büchsenstadel, in dem wir uns hier befinden, da bin ich einst in die Berufsschule gegangen.
Ah ja, das war ein Stock tiefer wahrscheinlich, oder?
Das war im Erdgeschoss.
Ja. Aha, im Erdgeschoss unten, wo jetzt das Jugendhaus
genau,
ist. Okay.
Ja.
Wie lange waren Sie da dann in Ulm? 3 Jahre? Oder wie lange ging die Ausbildung?
Das war 3 Jahre Ausbildung und...
Was war es denn für ein Einzelhandel?
Elektrobranche, in einem Elektrogeschäft, Fernseh-, Radiogeschäft, das es heute nicht mehr gibt, im Bereich des Münsterplatzes. Und aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht so meine Welt ist und habe dann schon nebenher die Kontakte zur örtlichen Tageszeitung, also bei uns in Geislingen, geknüpft und habe dann sozusagen diesen klassischen Einstieg gefunden als freier Mitarbeiter, am Wochenende über alle möglichen Vereinsveranstaltungen geschrieben und so nach und nach dann mich auf was anderes orientiert. Und als dann diese Lehrzeit in Ulm vorbei war, konnte ich schon 2 Wochen später praktisch nahtlos ein Volontariat bei der Zeitung beginnen.
Ah, okay. Das ging auch flott. Dann waren Sie bei der Geislinger Zeitung? Oder wie heißt die?
Die hieß damals noch NWZ Geislinger 5 Tälerbote.
Okay.
Die hatte dann, das heißt, die NWZ Göppingen, das war ein Ableger von der NWZ Göppingen, die hatte dann später mit der Südwestpresse fusioniert. Und heute ist es die Geislinger Zeitung.
Also schwupps sind Sie wieder zurück nach Geislingen, in die alte Heimat und haben dort dann angefangen zu schreiben. Über was zunächst?
Naja, in der Lokalredaktion schreibt man so ziemlich über alles, von dem man nichts versteht. Das war aber überzeugend jedenfalls und hat mir dann auch ganz große Freude gemacht und es gab damals einen Lokalchef, Heinrich Reinemer hat er geheißen, der mich da sehr unterstützt hat und es ging dann 3-4 Jahre und dann kam, wie schon angesprochen, die Fusion zwischen der NWZ und der Südwestpresse und dann bin ich nach Göppingen und war dann in Göppingen fortan für Gericht und Polizei schwerpunktmäßig zuständig.
Haben Sie sich das selber rausgesucht oder kam da jemand und hat gesagt, das wäre ein Ressort, das wäre frei, Manfred, magst du das nicht machen oder...
Ja, das war so, ich war ja der Jüngste damals in Geislingen, wie diese Fusionsgeschichte war. Plötzlich waren zu viele Journalisten in Geislingen. Es gab ja bis dahin 2 konkurrierende Zeitungen, am Schluss dann nur noch eine. Und dann hat man mir angeboten, nach Göppingen zu gehen. Und nachdem ich ja 3 Jahre zuvor in Ulm war, habe ich gedacht, es wäre ja nicht schlecht, mal wieder was anderes zu sehen. Und dann bin ich nach Göppingen gegangen und habe das eigentlich nie bereut.
Und dann waren Sie eben plötzlich mit, sagen Sie, Polizei Meldungen umarbeiten, in Gerichtsverhandlungen gehen. Da muss man sich ja doch dann wahrscheinlich auch ein Stück weit bilden, oder? Damit man versteht, was da eigentlich läuft. Damit man kein Blödsinn schreibt.
Es war natürlich mein Wunsch, das zu machen, weil das geht ja wieder auf das Geschichteschreiben, also auf die Kriminalgeschichte zu schreiben, zurück, also auf diesen Wunsch, den ich schon als Kindheit oder als Jugendlicher hatte. Das passt ja dann genau. Ich habe mich dann wirklich mühsam in diese Sache eingearbeitet und am Anfang tut man sich in der Tat schwer, aber man hat ja dann Kontakte zu Rechtsanwälten und zu Polizisten und da kriegt man dann schon Tipps und hat Hilfe gekriegt damals. Und so im Laufe der Jahre habe ich mich dann wunderbar in die Sache eingefunden.
Das machen Sie bis heute, oder?
Das mache ich bis heute, ja. Jetzt wieder bei der Geislinger Zeitung zurückgekehrt und bin dort auch schwerpunktmäßig für Polizei und Gericht zuständig. Also wenn größere Fälle anstehen, die werden ja dann beim Landgericht in Ulm verhandelt, da bin ich dann schon ein, zwei Mal pro Monat mal in Ulm, je nachdem, wie viel Kriminelles in Geislingen in den vergangenen Monaten passiert ist.
Volontariat damals, das waren dann in dem Fall späte 60er, frühe 70er, oder?
Das waren die frühen 70er. Das war von 70 bis 72.
Wie sah ein Volontariat damals aus? Gab es da auch so Berufsschule, wo man dann mal ein paar Monate war oder so? Oder würde mich jetzt mal interessieren, wie war ein Volontariat Anfang der 70er?
Das waren verschiedene Seminare, also die mal 4 Wochen oder mal 6 Wochen gedauert haben, zu unterschiedlichen Themen. Und dann natürlich auch eben die Gespräche mit den älteren Kollegen, ja, wo man dann, also learning by doing, sagt man ja heute so schön. Und man wird da, also ich wurde da ziemlich auch ins kalte Wasser geworfen. Zum Beispiel, dass ich plötzlich zu einer Gemeinderatssitzung musste und eigentlich gar keine Ahnung hatte, worum es da überhaupt ging. Aber ich habe das alles relativ schnell dann auf die Reihe gebracht.
Mhm. Manfred Bomm ist heute bei uns zu Gast, Autor der Häberle-Krimi-Reihe, der 13. jetzt gerade rausgekommen. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und danach wäre es mal ganz interessant zu hören, Herr Bomm, wie es denn eigentlich mit dem Häberle angefangen hat. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute bei uns zu Gast ist der Autor Manfred Bomm. Bevor Sie anfingen, Bücher zu schreiben, waren Sie eben auch Polizeireporter, das haben Sie ja gerade vorher schon gesagt, und zuständig für die Artikel zu Gerichtsverhandlungen. Das war doch sicher auch prägend für die heutigen Geschichten, oder?
Das war und ist noch immer sehr prägend für die Geschichten, weil ja ganz arg viel, was ich im täglichen Polizeibericht oder bei Gerichtsverhandlungen höre, in meine Bücher, in meine Romane einfließt, zwar in leicht abgeänderter Form und in einem ganz anderen Zusammenhang, aber sehr viel von dem hat sich so zugetragen, wie ich es schreibe, und ich lege auch ganz großen Wert darauf, dass alles, was ich schreibe, so passieren könnte, wenn es denn nicht schon passiert ist. Also ich halte nichts davon, nur der Gewalt wegen jetzt irgendeine großartige, fiktive, abenteuerliche Geschichte zu erfinden, sondern der Leser muss den Eindruck haben und hinterher sagen, ja, genau so hätte es passieren können. Und deswegen fließt ganz viel von tatsächlichen Geschehnissen ein.
Ich habe gelesen, ein gewisser Gerhard Seele, das haben Sie irgendwo in einem Interview, das ich heute bei den Recherchen durchgelesen habe, war für Sie oder ist für Sie Vorbild der Romanfigur des Kommissar Häberle. Wer ist denn eigentlich dieser Gerhard Seele?
Der Gerhard Seele, ich muss leider seit anderthalb Jahren sagen, war ein ganz großer, fähiger Kriminalbeamter. Er war jetzt zuletzt im Ruhestand, ist leider ganz plötzlich gestorben, nachdem er schließlich die Rolle des August Häberle sogar mitgelebt hat. Er ging immer mit zu meinen, oder nicht immer, aber häufig mit zu meinen Lesungen, zu meinen Krimiabenden, hat auch Bücher signiert, hat die Rolle also wirklich ganz toll gespielt. Der Herr Seele war ein ganz großer, erfolgreicher Kriminalist, zunächst in Stuttgart, hat die großen Fälle, er war im Dezernat Sonderfälle tätig, hat die ganz großen Fälle in Baden-Württemberg meist geklärt. Er hat immer gesagt, nur einen einzigen Mord konnte er nicht klären und ist dann kurz vor der Pensionierung wieder nach Göppingen zurückgekehrt. Und ich hatte sehr viel mit ihm zu tun als Journalist. Das heißt, er hat die Fälle geklärt und ich habe darüber geschrieben. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mal einen Kriminalroman konsequent durchziehe, also zu schreiben durchziehe, dann wird er das Vorbild für meinen Kommissar. Und mein August Häberle ist praktisch Gerhard Seele. Also der ganze Charakter und alles, was er sagt, alles, was er denkt, alles, was er in meinen Krimis über den elendigen Bürokratismus erzählt, genau das war Gerhard Seele. Und ich möchte ihm auch mit diesem Roman sein kleines, oder mit meinen Romanen ein kleines Denkmal setzen, und seine Frau trägt es mit. Sie freut sich sogar darüber, dass ich den Gerhard Seele auf diese Weise irgendwie noch am Leben halte.
Wusste er von Anfang an, dass er Pate ist für die Figur?
Das wusste er von Anfang an. Er hat sogar das allererste Manuskript zu lesen bekommen. Ich wollte ursprünglich seinen richtigen Namen verwenden, weil der Name Seele hat natürlich was. Aber damals war er noch im Dienst und hat gemeint, na, das soll man lieber lassen. Und dann habe ich den August Häberle erfunden. Sollte ja ein urschwäbischer Mann sein. Und das soll ja auch schon vom Name her zum Ausdruck kommen. Und so kam es zum
Häberle. Ja, Häberle ist ja schon wirklich ja archetypisch. Ja. Gab ja auch mal Häberle und Dipfele. Also das ist ja jetzt nicht, die Häberle gibt es ja tatsächlich. Nicht nur auf der Alp. Die anderen Figuren, also der Langohr zum Beispiel, ist der eigentlich, ich muss ja zugeben, ich habe erst zwei Romane gelesen, Schmutz auf mein Haupt, aber ist der Langohr eigentlich auch von Anfang an mit dabei, sein Assistent?
Also Linko. Macht nichts, Ostern steht ja vor der Tür.
Genau, wahrscheinlich also, habe ich ja zu sehr an den Hasen gedacht. Ja.
Nee, der Mike Linko, für den gibt es kein Vorbild, also zumindest hatte ich, als ich ihn erfunden habe, ich brauchte einen Assistent für den August Häberle, und das sollte ja dann nicht unbedingt auch wieder ein Schwabe sein, sondern sagt ja schon der Name Mike, und Linko passt ja nicht so richtig in die Landschaft. Für den gibt es kein Vorbild. Allerdings, nachdem der erste Roman erschienen war, kamen dann Geislinger Kriminalbeamte auf mich zu und haben gesagt, hat der Mensch doch sicher den und jenen. Also offensichtlich hat es auf jemanden gepasst, aber reiner Zufall.
Okay. Wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, wie und wann ist denn die endgültige Entscheidung gefallen, mit dem Erstlingsroman anzufangen, oder war das eine Geschichte, die sich über lange Zeit in der Schublade lag und dann plötzlich kam?
Die Geschichte hat sich über ganz lange Zeit entwickelt. Ich habe ja schon erzählt, es fing ja schon als Jugendlicher an. Ich habe in der Folgezeit immer wieder probiert, einen Krimi zu schreiben, und habe dann festgestellt, so die ersten 20, 30 Seiten ist eigentlich gar kein Problem. Aber wenn es dann anfängt, kompliziert zu werden, wenn man verschiedene Handlungsstränge hat, wenn man die wieder zusammenziehen will, dann ist das richtige Knochenarbeit, weil ja am Schluss soll ja alles wieder logisch erscheinen. Und es hat dann wirklich Jahre gedauert, bis ich dann mal ganz konsequent durchgezogen habe. Bis zum Jahr 2002 ging das ja schließlich. Und dann, vielleicht war die Initialzündung der Kauf eines Laptops. Ich musste plötzlich nicht mehr nur in der Wohnung sitzen, im Büro auf dem Dachboden, Nut- und Federbretter anschauen während dem Schreiben, sondern ich konnte die Maschine, also das Laptop, mit in den Garten nehmen und den Sommer lang dann auf der Terrasse oder unter der Pergola schreiben. Und so habe ich dann schließlich die Geschichte durchgezogen und war dann noch einem Jahr froh, dass ich sie dann komplett fertig hatte. Aber das war ja nur ein Teil der Geschichte. Denn der zweite Teil ist ja, einen Verlag zu finden.
Ich wollte gerade sagen, einen Verlag zu finden, das ist ja sicher auch eine Riesenhürde. Da muss man kein Autor sein, um sich das vorstellen zu können. Glücksfall, sind Sie klingeln, tingeln gegangen, überall nachgefragt, oder wie kamen Sie zu Ihrem Verlag?
Und zunächst ist ja so, wenn man selber das Manuskript fertiggestellt hat, meint man ja, jetzt ist man der große Autor, jetzt hat man endlich einen Krimi geschrieben. Dann stellt man voller Ernüchterung fest, dass es bei der Buchmesse in Frankfurt alljährlich etwa 88.000 Neuerscheinungen gibt, also nicht Krimis, sondern insgesamt, aber es ist ja eine Menge Bücher. Und da wartet natürlich keiner drauf, bis da endlich der Bomb aus Geislingen kommt und auch noch was dazu beiträgt. Ich habe dann versucht, in der Buchhandlung rauszukriegen, wer alles, welche Verlage Krimis machen. Habe dann ein Dutzend oder noch mehr angeschrieben. Habe dann Datenträger verschickt. Damals waren das noch Disketten. Weiß vielleicht kaum noch jemand, was das war. Ja, habe also zuhauf Disketten mit meinem Manuskript verschickt. Und die einzige Reaktion, die ich bekommen habe, war von zwei Verlagen. Nacheinander kamen da Briefe, ich mache sie abends auf und denke, oh, die schicken mir nicht mal die Diskette wieder zurück, das muss was ganz Tolles sein. Und so mit pochendem Herzen macht man den Brief auf und liest, sehr geehrter Bomm, und so, tolle Geschichte, und wenn man so weiterliest, hat man den Eindruck, das ist die tollste Geschichte, da hat die literarische Welt Deutschlands drauf gewartet, auf meine Geschichte. Und dann kommt der letzte Satz, wo es dann heißt, aber man müsse sich als neuer Autor schon mit 8.000 Euro an den Druckkosten beteiligen. Und dann war es für mich aus. Gell? Ich habe gesagt, entweder richtig oder gar nicht. Für 8.000 Euro kann ich das x-mal kopieren und all meinen Freunden zuschicken. Und also ich habe dann fast schon aufgegeben, weil die normalen Verlage, ich sag mal so, die haben fast gar nicht reagiert oder haben einfach die Diskette zurückgeschickt. Und durch Zufall bin ich dann an meinen heutigen Verlag geraten.
Was für ein Zufall?
Ja, der Zufall war das, dass ich dem Pressesprecher der Göppinger Polizeidirektion eines Tages bei dem täglichen Telefonat erzählt habe, ich hätte einen Kriminalroman geschrieben, wo auch die Polizeidirektion Göppingen eine Rolle spielt, ich suche nur noch einen Verlag. Und dann hat er gemeint, ja, da gibt es irgendeinen Verlag, der auch für Polizeikollegen schon irgendwelche Veröffentlichungen gemacht habe und er will mir das besorgen. Das hat er dann versucht, ein paar Tage später ruft er dann an und sagt, den Verlag gibt es nicht mehr. Aber er hat jetzt jemanden gefunden aus irgendeinem Buchhandel in Stuttgart, der erklärt habe, da gäbe es jetzt in Meßkirch an der Donau einen Verlag, der deutsche Krimis verlege. Und das war dann der Gmeiner Verlag in Meßkirch. Und ich soll es doch mal dort probieren. Dort habe ich es dann probiert und habe gedacht, naja, das ist jetzt vielleicht die letzte Rettung. Und tatsächlich, dort hat es dann funktioniert. Die haben damals gerade vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, also damals vor zwei Jahren, angefangen, deutsche Kriminalromane zu verlegen. Und da bin ich einer der Ersten, der jetzt von Anfang an da dabei ist.
Mhm. Sie scheinen den Verlag nicht enttäuscht zu haben, wenn wir jetzt Nummer 13 vom Häberle draußen haben. Aber Sie haben ja auch noch andere Bücher geschrieben, ne?
Ja, ich habe noch Wanderbücher geschrieben.
Ganz andere Sache.
Ganz andere Sache. Das hängt mit meiner Begeisterung fürs Wandern zusammen. Und nachdem ich selber festgestellt habe, dass es zwar viele Wanderbücher gibt, dass aber in sehr vielen Wanderbüchern, insbesondere von der Schwäbischen Alb, meist nur die Schönheiten der Landschaft dargestellt werden und jede Blume und jedes kulturelle Gebäude detailliert beschrieben wird. Aber wenn man dann im Wald steht, an einer Wegegabelung, findet man meist nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, selbst Wanderbücher zu schreiben. Das funktioniert dann so, dass ich mit dem Diktiergerät unterwegs bin und detailgenau schildere, wo man wann abbiegen muss und zwar an markanten Punkten, also nicht sagen an der großen Eiche, die kann der nächste Sturm wieder umreißen, ja, aber wirklich richtige markante Punkte. Und wenn Sie dann dem allem befolgen, was ich schreibe, dann finden Sie auch ganz versteckte und ganz geheime Punkte auf der Alp. Also ich gehe nicht nur auf Alpvereinswegen, sondern auch auf anderen Bereichen. Es sind mittlerweile 3 Wanderbücher erschienen.
Ein Wanderbuch der besonderen Art ist natürlich Grauzone. Wer man es schon gelesen hat, weiß man, was ich jetzt damit meine. Und ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und dann reden wir mal über die Grauzone. Die Plattform auf Radio Free FM, Grauzone, so nennt sich der 13. Fall für Kommissar Häberle, der vor wenigen Wochen erschienen ist. Manfred Bomm, der Autor, ist bei uns in der Plattform und nachdem wir jetzt viel über die Vergangenheit geredet haben, steuern wir jetzt doch mal in die Gegenwart und zwar eben genau in den aktuellen Roman. Am Anfang steht der Absturz einer Swissair-Maschine im Jahr 1998 in der Nähe von Halifax. Haben Sie da einen realen Bezug dazu oder war es einfach ein gelungener Aufhänger? Oder wie sind Sie da drauf gekommen, ausgerechnet diese Flugzeugkatastrophe mit einzubauen?
Da habe ich einen realen Bezug dazu, der mir sehr zu denken gegeben hat. Und deswegen habe ich seit 14 Jahren hänge ich an dieser Geschichte und habe gedacht, also das ist so unglaublich, so makaber, was damals passiert ist. Möchte ich jetzt übrigens nicht verraten, was es genau war. Aber ich erzähle, warum ich es genommen habe. Ich war damals, als dieser Absturz war am 1. September 98, war ich zufällig im Urlaub in der Schweiz und habe mir den Zürcher Tagesanzeiger gekauft, in dem 2 Tage später über das Unglück berichtet wurde. 2 Tage später deswegen, weil es in der Nacht vor 2 Tagen passiert war und dann nicht mehr für die nächste Ausgabe gereicht hat. Das war dann eine Samstagsausgabe und dieser Samstagsausgabe lag damals in das Wochenendmagazin bei und in diesem Wochenendmagazin war dann ein Inserat drin, das eine wirklich makabre Aktualität erlangt hat. Ich sage nur so viel, da war ein Gebetbuch abgebildet, mit dem eine Fluggesellschaft für die Sicherheit ihrer Airlines geworben hat. Und das war ausgerechnet in dieser Ausgabe drin, wo in der Zeitung über den Flugzeugabsturz berichtet wurde. Die Redaktion hat sich entschuldigt auf der ersten Seite, hat aber erklärt, man hat es nicht mehr ändern können, weil es ja schon gedruckt war. Und dieses Ereignis, dieses zufällige Zusammentreffen, dieses makabre Zusammentreffen, habe ich dann zum Anlass genommen, da drumherum jetzt diese Krimi-Geschichte zu stricken, in der es um Zufälle und merkwürdige Dinge geht.
Ja, da, interessant, wenn Sie das jetzt so erzählen. Ich habe das Buch jetzt gerade letzte Woche gelesen und tatsächlich kommt ja genau diese Geschichte auch drin vor. Wie so vieles anderes wahrscheinlich auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Es geht unter anderem eben auch um diese Geschichte, was wir letztes Jahr mit dem Maya-Kalender hatten. Das war ja auch etwas, was oftmals mit viel lächelnden und augenzwinkernden Sachen kommentiert wurde. Das taucht bei Ihnen im Buch auch ein. Generell sind die Häberle-Fälle ja immer im aktuellen Geschehen verankert. Wie darf man sich eigentlich die Ideenfindung bei Ihnen vorstellen? Haben Sie da immer so ein kleines Notizbuch dabei, wo Sie alles reinschreiben, wenn Ihnen gerade was in den Sinn kommt, oder wie funktioniert es?
Also ich habe sowohl ein kleines Notizbuch dabei, als auch ein Diktiergerät, sodass ich, wo immer ich bin, mir sofort irgendwas aufschreiben oder aufsprechen kann. Und diese Ideen, das ist so, dass ich zunächst überlege, welches aktuelle Thema nehme ich zum Aufhänger. Ich will ja nicht nur einen Krimi der Spannung wegen schreiben, sondern ich möchte auch immer eine Botschaft rüberbringen. Und wenn ich dann die Idee eines aktuellen Aufhängers habe, was jetzt im Aktuellen eben diese Ankündigung des Weltuntergangs war, was aber jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt des Geschehens steht. Ich habe das nur zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass es da viel Schindluder mit sowas getrieben wird, dass Geschäftemacher unterwegs sind, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn ich halt so eine Idee habe, dann beginne ich, diese Kriminalgeschichte drumherum zu konstruieren, was ein ganz langer Überlegungsprozess ist. Das kann schon mal 2-3 Monate in Anspruch nehmen. Aber wenn ich dann weiß, worauf es rauslaufen soll, dann setze ich mich hin und dann kann ich dann auch wie ein Besessener drauf losschreiben.
Jetzt wieder auf die Grauzone zurückzukommen, auf den aktuellen, auf den 13. Fall vom Herr Häberle, spielt über weite Strecken des Romans auf einem Campingplatz im Tannheimer Tal. Diesen Campingplatz gibt es wahrscheinlich wirklich. Campen Sie selber oder sind Sie da auch unterwegs? Waren Sie da der Häberle ein bisschen?
Den Campingplatz gibt es in Krähen, in der Ortschaft Krähen im Tannheimer Tal. Ich bin selber Camper, habe ein Wohnmobil, sodass ich also das, was der Häberle erlebt hat, so aus meinem Blickwinkel heraus beobachtet habe, theoretisch. Und ich schildere auch den Campingplatz genauso, wie er ist und auch die Umgebung. Also drüben auf der anderen Talseite die Seilbahn zum Neunerköpfle rauf. Der eine oder andere, der dort gerne wandert, der wird wissen, wovon ich rede. Und somit ist auch die Seilbahn zum Neunerköpfle in diese Kriminalgeschichte mit eingebunden.
Die Hütte, wo sich die Damen und Herren treffen, gibt es die am Ende auch noch wirklich?
Die Hütte gibt es nicht. Also da gibt's, es gibt natürlich am Neunerköpfle oben diverse Hütten. Also man kann sicher die eine oder andere wahrscheinlich ins Auge fassen und sich überlegen, ob er die wohl damit gemeint hat. Also die gibt es nicht. Da kann ich ja nicht irgendeine tatsächlich real existierende Hütte nehmen, wenn dort oben sich meine mehr oder weniger Bösewichte treffen. Da hätte vielleicht der echte Hüttenbesitzer nicht gerade seine große Freude. Andererseits ist es ja oft so, wenn ich in meinen Krimis, wo man ja alle Schauplätze aufsuchen kann, wenn ich da dann Gaststätten benütze, wo sich vielleicht irgendwelche Akteure treffen, dann sagt mir der Gastwirt, wenn ich den vorher frage, ob ich seinen richtigen Namen schreiben darf, ja, das kann schon ich machen. Klar, das ist so eine Art Wirtschaftsförderung.
Ja, jetzt gibt es ja tatsächlich, ich habe es vorher gesehen, auf Ihrer Homepage war es, es gibt ja schon Fahrten mit dem Bus zu den Originalschauplätzen der Häberle-Krimis, ne?
Ja, am 26. Mai veranstalten wir eine Fahrt von Ulm mit dem Omnibus zu den wichtigsten Schauplätzen im Großraum Geislingen. Man kann ja nicht zu allen hinfahren, das geht nicht. Und es gibt ohnehin bereits sowas wie, ich sage immer, Katastrophentourismus zu den Tatorten von Häberle. Man kann sie in einen Sonntagsausflug oder in den Urlaub einbinden und kann auf den Spuren des Häberles gehen. Deswegen lege ich auch großen Wert darauf, auf eine genaue Beschreibung dieser Tatorte, dass man sagen kann, guck, da ist es passiert.
Und Sie haben es jetzt gerade vorher angeschnitten, also Gaststätte von mir aus, wo irgendeine Szene stattfindet oder vielleicht auch mehrere Szenen, die geraten dann auch nicht so schnell in Vergangenheit, ne?
Nee, es gibt es gibt einige Gaststätten, die ja seit 9 Jahren von Lesern meiner Häberle-Krimis aufgesucht werden. Also in meinem ersten Krimi Himmelsfelsen gibt es zum Beispiel die obere Roggenmühle in Geislingen genannt. Da kommen heute immer noch Leute und wollen diesen Tatort beobachten.
Wenn wir jetzt nochmal, ich möchte zu einem Punkt nochmal zurückkommen, das würde mich wahnsinnig interessieren, das wollte ich vorher fragen. Sie haben gesagt, die ersten 30, 40 Seiten, die schreiben sich relativ easy, bevor dann das Verwirrspiel losgeht, bevor die Wirrungen des kriminalistischen Lebens eintreten. Wie behalten Sie da den Überblick? Haben Sie da irgendwie ein Poster an der Wand, wo Sie sich Ihre Erzählstränge aufhängen oder wie arbeiten Sie da? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also ein Poster habe ich nicht an der Wand, aber große Blätter um mich rumliegen, wo genau aufskizziert ist, wer mit wem verbandelt ist oder wer wen nicht leiden kann oder wer wen vielleicht irgendwann noch umbringt. Das muss man ja von Anfang an schon wissen, dass man die Geschichte entsprechend dorthin führt. Und dann lege ich mir immer während des Schreibens auf dem Computer Dateien an zu den Personen und zur Handlung. Weil eine Person, die entwickelt sich ja erst im Laufe der Geschichte. Also der Charakter, seine Eigenarten, wie er aussieht, Haarfarbe, Brille und ähnliches. Da schreibe ich dann immer, wenn wieder ein neuer Punkt dazukommt, wird es in der Datei festgehalten, sodass ich dann jederzeit wieder zurückgreifen kann und feststellen kann, wie hat die Person überhaupt ausgesehen.
So ein Sicherheitsnetz.
Man vertut sich da natürlich leicht, ob jetzt eine Person, am Anfang hat sie vielleicht blonde Haare, am Schluss vielleicht schwarze Haare, aber ich bin in der glücklichen Lage, eine Lektorin in unserem gemeinen Verlag zu haben, der fällt das alles auf. Die ist eine begnadete Leserin und die sagt, Mensch, da hast du wieder die falsche, oder plötzlich fährt jemand ein anderes Auto. Wie zu Beginn der Geschichte.
Beim Film nennt man es, glaube ich, Continuity. So. Passt die auf jeden Fall gut auf, damit solche Sachen nicht vorkommen. Gut, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Es geht immer rasend schnell rum. Sie haben versprochen, dass Sie uns auch noch ein kleines bisschen was aus dem aktuellen Buch Grauzone vorlesen. Ich würde sagen, davor machen wir noch mal ein bisschen Musik und dann sind wir mal gespannt, welche Stellen der Herr Bomb noch rausgesucht hat. Die Plattform auf Radio Free FM. Da kommt jetzt schon richtig die schaurige Musik im Hintergrund. Die müsste man jetzt fast schon lassen, aber ich ziehe sie trotzdem mal langsam runter. Manfred Bomm ist bei uns zu Gast und wenn wir schon ein Auto da haben, der demnächst auch in Ulm liest, dann möchte ich ihn natürlich auch jetzt nicht hier einfach gehen lassen, ohne dass er uns ein klein wenig was aus seinem Buch vorträgt. Und Herr Bomm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache das Mikro hier mal runter und Ihres hoch und rein in die Spannung.
Ja, da gibt es die Szene, wo eine Dame zur mitternächtlicher Stunde mit ihrem Geländewagen von einer Berghütte im Tannheimer Tal zurück in die Talsenke, in die Talaue fährt und dort unterwegs eine etwas seltsame Beobachtung macht. Nach einer scharfen Linkskurve hatten die Scheinwerfer für den Bruchteil einer Sekunde weit vorn einen Gegenstand getroffen, der stark reflektierte. Etwas, das nicht in diesen bewaldeten Steilhang passte. Sie drosselte das Tempo und behielt jenen Punkt im Auge, von dem das kurze Aufblitzen ausgegangen war. noch schätzungsweise knapp 200 Meter auf diesem geraden Wegstück entfernt. Sie versuchte, sich den weiteren Verlauf der Strecke in Erinnerung zu rufen. Möglicherweise gab es da vorne eine Ausweichstelle oder zweigte dort ein anderer Weg ab. Wie weit war sie eigentlich schon unten? 1000 Fragen, 1000 Gedanken. Sekunden später war das Reflektieren wieder da. Metall glänzte. Ein ausgeschalteter Scheinwerfer zeichnete sich ab. Einer. Nur einer. Larissas Herz begann wie wild zu pochen. Da stand ein Motorrad in einem abzweigenden Weg geparkt. Um diese Zeit hier. Sie sah auf die Uhr im Armaturenbrett. 23.50 Uhr. Ja, und was dort geschieht zwischen Berg und Tal, das verrate ich Ihnen jetzt nicht.
Am kommenden Mittwoch sind Sie mit einer Lesung auch wieder in Ulm zu Gast, und zwar in der Buchhandlung Gondrom. Jetzt schreiben Sie aber auf Ihrer Homepage, dass Ihre Lesungen keine wirklichen Lesungen sind. Was erwartet Ihre Fans denn dann?
Ich lege immer großen Wert darauf, dass man das Ganze als Krimi-Abend bezeichnet. Also es wird keine Lesung im herkömmlichen Sinne sein. Ich sitze also nicht da mit Leselampe, mit Buch in der Hand und lese jetzt ein Kapitel nach dem anderen vor, sondern ich lese nur häppchenweise vor, weil ich mir immer denke, die Leute, die in eine Buchhandlung oder in eine Bücherei kommen, die sind ja selber des Lesens mächtig, die können das alles in Ruhe nachlesen, im Urlaub oder wann auch immer, sondern ich mache nur kurze Auszüge und erzählt dann sehr viel, wie es zu den Geschichten gekommen ist, was hinter der Geschichte steckt, wie ich recherchiert habe. Mache aber auch Ausflüge in die Politik und mache so kabarettmäßig, sagen manche, das eine oder andere noch dazu. Es gibt also sehr viel zum Lachen bei mir und zwischendurch immer mal wieder was Spannendes aus dem Krimi.
Also Krimis müssen bei Ihnen dann nicht zwangsläufig ganz gruselig und todernst sein, sondern eher auch mit großem Augenzwinkern, wie der Helber, der halt einfach sich auch so liest. Hören wir nochmal einen kleinen Auszug aus dem Buch Grauzone?
Ja, noch ein etwas zum Gänsehaut kriegen. Was tatsächlich so passiert ist, das habe ich nur so in die Geschichte eingebaut, aber das hat sich tatsächlich so zugetragen. Auf der Hütte im Tannheimer Tal ist die Besitzerin der Hütte allein eines Abends dort oben und denkt über verschiedene Merkwürdigkeiten nach. Und das liest sich dann so: Schließlich gab es genügend Berichte über Botschaften, die gerade sterbende oder vor kurzem verstorbene Personen an enge Angehörige gesandt hatten. Während des Krieges sollen sich gefallene Soldaten dadurch bemerkbar gemacht haben, dass daheim ihre gerahmten Bilder von der Wand fielen. Doch ihr waren auch Fälle geläufig, bei denen sich längst Verstorbene viel später noch gemeldet hatten. Sie musste an eine Freundin denken, und jetzt kommt die tatsächlich geschehene Geschichte. Sie musste an eine Freundin denken, die so etwas einmal von einem alten Gasthaus bei Geislingen berichtet hatte. Als dieses Lokal an einem Oktoberabend 2004 nach längerem Leerstand wieder eröffnet wurde, löste sich um Mitternacht ein uralter Nagel aus der Wand, worauf das Bild der früheren Wirtin, die man liebevoll Mutter Franzl nannte, zum Entsetzen aller Anwesenden plötzlich zu Boden fiel. Die Frau, die mit bürgerlichem Namen Franziska Wagenblast hieß und als schwäbisches Original galt, war bereits 1920 verstorben.
Und jetzt müsste ja eigentlich der Wind um die Hütte heulen.
Wow.
Manfred Bomm, wir haben schon fast eine Stunde hinter uns. Das waren jetzt zwei kleine Auszüge aus Grauzone, Ihrem aktuellen Roman. Jetzt sind Sie erstmal unterwegs und unterhalten die Leute mit Ihren, in Anführungszeichen, Lesungen. Sie haben am Anfang gesagt, Sie schreiben schon wieder am nächsten, oder zumindest sind Sie am Ideen sammeln. In welche Richtung geht's? Komm, so ganz kleinen Verraten.
Also es geht in Richtung Rufmord. Aha, also okay. Es wird jemand einer schlimmen Straftat bezichtigt. Und das nimmt den, es ist ein Mann, das nimmt den ganz schlimm mit, bis hin, dass er mit dem Gedanke spielt, selbst aus dem Leben zu scheiden. Und am Schluss wird es dann eine ganz erstaunliche Auflösung geben. Die Geschichte spielt in einem fiktiven Dorf auf der Alp. Da muss ich tatsächlich ein fiktives Dorf nehmen, weil sich die Sache so in leicht veränderter Form tatsächlich in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb im Alb-Donau-Kreis zugetragen hat. Ich lasse die Geschichte aber nicht nur dort spielen, sondern es wird auch einen Handlungsstrang geben, der Richtung Hongkong geht.
Das machen Sie ja ganz gerne. Das ist irgendwie, also In dem Roman geht es ja immer ein bisschen raus über den Tellerrand von Geislingen.
Ne? Ich will damit auch zum Ausdruck bringen, dass heutzutage das Böse überall angesiedelt sein kann. In einer globalen Welt mit Internetvernetzung können Sie im kleinsten Kaff auf der Alp oben irgendwas anzetteln, was dann in Hongkong oder sonst wo auf der Welt irgendeine böse Ursache hat. Und ich versuche das immer wieder ein bisschen aus der engen Umgebung rauszubringen, um auch ein bisschen den Touch der großen weiten Welt in meine Geschichten reinzubringen.
Interessant, was Sie jetzt aber gesagt haben, dass Sie jetzt tatsächlich ein Dorf erfinden, einfach auch um, ich sag mal, das echte Dorf zu schützen.
Ja, das war notwendig, das mache ich jetzt zum allerersten Mal. Mhm. Normalerweise gibt es meine Schauplätze alle, ich habe das ja schon erzählt, man kann sie aufsuchen, aber dieses Dorf muss ich wirklich erfinden, weil diesen Mann, der so übel angeschuldigt wurde, den hat es dort tatsächlich gegeben.
Und das wäre dann ungut. Aber wir sind gespannt, üblicherweise vergehen bei Ihnen welche Rhythmen, bis das nächste Buch rauskommt, ein Jahr, anderthalb?
Die ersten beiden Jahre ist nur ein halbes Jahr vergangen. Ich habe zwei Jahre gehabt, wo zwei Bücher pro Jahr erschienen sind. Ich weiß nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe. Da habe ich wirklich wie besessen Krimis geschrieben. Und jetzt bin ich dabei, so jedes Jahr einen erscheinen zu lassen. Und solange die Fangemeinde vom Häberle noch wächst, wird es wahrscheinlich auch so weitergehen.
Ja, dann wünschen wir Ihnen von Herzen weiterhin viel Spaß am Schreiben.
Vielen Dank.
Und vor allem trotzdem natürlich nicht nur der Spaß, sondern auch der Erfolg, weil ohne Leser gibt es keine Fortsetzung. Ne? Wie gesagt, Mittwoch sind Sie in der Stadt zur Lesung und bestimmt auch mal später irgendwann wieder. Das war die Plattform auf Radio Free FM mit Manfred Bomm und im Gespräch mit mir, Rainer Markus Walter, zu seinem aktuellen Buch.
Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
Es war uns eine Ehre. Schönen Tag noch und viel Spaß bei den nachfolgenden Sendungen.